Vielen herzlichen Dank, Frau Fehn. Ich finde es ganz toll, dass aus unserer Idee tatsächlich eine Realisierung geworden ist. Und ich finde es auch ganz toll, dass die Roboter, die ich mitgebracht habe, auch heute funktionieren. Das ist nämlich bei so einem Roboter nicht immer ganz so vorhersagbar. Wie Sie ja gesehen haben, können humanoide Roboter ab und zu ausfallen und dann hinfallen, ja, auf den Boden fallen. Haben Sie in dem Video vorher gerade gesehen. Deswegen haben wir uns entschieden, die Beine einfach tot zu lassen bei unserem Roboter Andrea. Der kann gar nicht gehen. Ja, der ist dann immer sicher. Auf diese Dinge werde ich dann noch ein bisschen eingehen. Ja, das müsste funktionieren. Es ist übrigens eine kleine Premiere. Ich benutze diese Software zum allerersten Mal für eine Präsentation. Sie mögen entschuldigen, falls ich mich ein bisschen verklicke. Ja. Und mein Titel der Präsentation ist Humanoide und Androide Roboter in Deutschland und Japan. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass mein Nachname etwas speziell ist, Becker Asano. Ich war 2005 das allererste Mal in Japan, noch damals als Doktorand. Ja, ich war auch mal Doktorand. Und da habe ich meine Frau kennengelernt, die sitzt dort hinten, das ist Yoko Asano. Den Namen habe ich dann da hinten dran gehängt hier in Deutschland. So, aus der Forschung in den praktischen Einsatz. Praktischer Einsatz, würde ich sagen, ist das, was Sie da oben erleben können. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich schon mal mit Andrea gerade eben unterhalten hat oder mit dem Roboterkopf. Beides stellen wir da oben gerade aus. Aber da es ja heißt, Humanoid und Android, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Ja, was ist das eigentlich? Androider Roboter. Humanoide Roboter sind menschenähnlich gestaltet, können sich Menschen gefahrlos nähern. Hoffentlich. Ja, das haben wir gerade gelernt, dass das eventuell auch nicht so ist. Sind meistens mobil, sind oft zu sozialen Interaktionen in der Lage. Ja, und was ist dann also ein humanoider Roboter, wenn Sie das Bild betrachten? Das ist vielleicht ein bisschen klein. Ich habe hier mal zwei aus Japan mitgebracht, die ich bereits als humanoide Roboter bezeichnen würde. Denn ich war dann nochmal in Japan, nicht 2005, sondern 2008. Und war 2008 bis 2010 für 2 Jahre an einem Institut dort in Kyoto, sehr schöne Stadt, und habe mit diesem Roboter hier gearbeitet. Und mit dem Roboter, den Sie da unten rechts sehen, den werde ich Ihnen gleich noch genauer vorstellen. Das hier ist für uns schon ein humanoider Roboter, obwohl er keine 2 Beine hat. Ich bin jetzt gerade in vielen Diskussionsrunden mit Experten dabei, wo wir dann versuchen zu definieren, was ist eigentlich ein humanoider Roboter, wann ist er das? Ich persönlich sage, auch wenn er nur auf Rädern fährt, aber dann trotzdem schon Arme und Kopf hat, also irgendwas wie menschenähnliches Aussehen, ist es für mich ein humanoider Roboter. Herr Kraus hatte gerade eben auch noch, glaube ich, am Ende einen Roboter erwähnt. Das ist, glaube ich, dieser hier, so in der Art. Das sind solche Service-Roboter, die Sie hier im Restaurant manchmal auch schon sehen. Dieser Roboter hat ein großes Display, fährt auf Rädern herum. Ich würde sagen, das ist kein humanoider Roboter. Wenn Sie es wissen wollen, das ist vielleicht schon ein sozialer Roboter. Das ist dann die nächste Gruppe von Robotern. Roboter, die sehr nah bei Menschen sind, nicht im Käfig sind, die nicht unbedingt nur in der Fabrik, sondern auch im Alltag zu treffen sind. Androide Roboter sind jetzt eine ganz spezielle Art. Und ich werde Ihnen gleich auch zeigen, warum ich darauf so viel Faszination für habe. Sind meistens den Menschen zum Wechseln ähnlich gestaltet, haben eine sehr realistische Gesichtsmimik. Meine Definition, Achtung, ja, meine persönliche Definition, sind meistens zumindest nicht mobil. Die meisten von denen sind keine zweibeinigen Roboter, sondern sitzen oder stehen und können sich dann aber nicht fortbewegen. Interagieren sozial mit den Menschen. Der Punkt ist, das sind Roboter, das kann man sich auch vorstellen wie beim Europapark oder bei Trips Drill. Ja, kennen Sie diese beim Trips Drill, diese Toilette, wo dann die Tür aufgeht und da sitzt dann da einer und sitzt? Waren Sie mal bei Trips Drill hier in der Gegend? Oh, so ein Park ist das. Da gibt es so Animatronik. Da gibt es so Roboter, so Puppen, die sich bewegen, die lustig sind, die ein bisschen Hoho sagen. Die sind nicht interaktiv. Das sind einfach nur so Puppen, die so als Show da stehen. Und das sind auch schon Android-gestaltete, nämlich sehr menschenähnlich gestaltete Maschinen zur Belustigung, zum Entertainment. Wenn wir das Ganze allerdings interaktiv machen, wie wir das hier an verschiedenen Stellen sehen, werden wir gleich noch im Detail darauf eingehen, dann sind es androide Roboter. Humanoide Roboter habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, nicht von der Konferenz im März, da war ich auch bei der IAF hier in Stuttgart, sondern von einer anderen Konferenz, und zwar der Humanoids, die letztes Jahr in Nancy stattgefunden hat. Dieses Jahr hatte ich leider keine Chance, das war in Südkorea, da hatte ich keine Chance hinzugehen, aber letztes Jahr war diese wissenschaftliche Konferenz in Nancy. Und das hier ist Mirokai. Ja? Ich bringe Ihnen mal was mit, was vielleicht etwas, sagen wir mal, ungewöhnlicher ist. Und das bin ich, ja, je ne parle pas français. Ja? Und jetzt.
Oh, that's very nice. And how about German?
Was Sie hier sehen, ist das, was Sie bei Andrea auch sehen. Es braucht ein bisschen, ja, bis es dann antwortet. Manchmal auch ein bisschen länger, ja, und Sie sehen soziale Interaktion, man kann damit reden.
Do you speak German?
Es kommt noch was.
I think you understand just French.
Parlez-vous allemand?
Also muss ich auf Französisch fragen, ob es denn Deutsch spricht. Ja? Und jetzt sagt es ja, ich spreche alle Deutsch. Und jetzt?
How do you ask in French? Do you use ChatGPT?
Ja? Die Frage war nämlich ChatGPT. Funktioniert das im Hintergrund? Ja, aber Sie erkennen schon, das ist ein Roboter. Das will ich jetzt mal hier an der Stelle stoppen. Der hat ein Gesicht. Das muss nicht unbedingt komplett menschenähnlich sein. Das funktioniert mit einer Back-Projection, also mit einem kleinen Projektor, der von hinten ein Video auf so eine Maske projiziert. Also eine andere Art als unser Roboter Andrea. Hat zwei Arme, die dann auch greifen kann. Das ist ein tolles Produkt übrigens. Kann auch in Krankenhäusern eingesetzt werden. Und ist übrigens in der Entwicklung seit 2021. Das Gerät ist also quasi gar nicht so alt. Wenn man sich überlegt, wie komplex das ist, auch mit diesem Ball, auf dem er da unten balanciert. Gegründet wurde dieses Startup in Frankreich von dem vorherigen Mitgründer der Firma Aldebaran. Die Firma wiederum hat Nao und Pepper hergestellt. Ab und zu haben Sie mal so einen weißen kleinen Roboter gesehen, ja, mit so einem Display vorne drauf. Das heißt, diese Personen, die dort maßgeblich das vorangetrieben haben, die gründen manchmal auch weitere oder andere Firmen und bauen dann neuartige Roboter, wie zum Beispiel diesen hier. Finde ich vom Design her sehr schön. Hier habe ich auch einen mitgebracht, das ist jetzt von 2024. Letztes Jahr im Sommer war ich in Tokio bei der Robotikkonferenz, an der Wissenschaftskonferenz ICRA. Und da wurden auch viele von diesen Robotern ausgestellt. Und das hier ist Hatsuki. Ja? Ich lasse es jetzt mal so. Da ist jetzt nicht viel Interaktion, aber Sie sehen, das Design eines humanoiden Roboters muss nicht immer nur, Anführungszeichen, sehr mechanistisch aussehen. Es kann auch so gestaltet sein. Und das ist jetzt Japan. Ja, Sie haben gerade Frankreich gesehen, das ist jetzt Japan. Auch hier ist es von hinten mit einem Beamer, mit so einem kleinen Projektor gestaltetes Gesicht, angelehnt an Anime, an diese japanische Kultur. Sie kennen das vielleicht, Manga und Anime sind wir hier in einer Bibliothek, da können Sie sich ein Manga sicherlich auch ausleihen. Oder auch ein Anime, das Video halt dazu. Gut, des Weiteren haben wir bei der Humanoids in Nancy auch eine Firma aus Spanien gehabt, PAL Robotics. Und auch die hat, weil es ist ja gerade der Trend, man muss es ja haben, auch einen humanoiden Roboter gebaut. Sie sehen, sehr groß, PAL Robotics, Talos, glaube ich, hieß der. Und da sehen Sie auch das, was meistens noch nötig war, jetzt vor einem Jahr. Jetzt kann es sein, dass natürlich heutzutage das schon wieder ohne geht. Da wurde zur Sicherheit immer noch so eine Aufhängung dran gehängt. Ich zeige Ihnen den Versuch dieses Parcours, der funktioniert hat. Vorher gab es mal einen Moment, wo da dann einfach irgendwo ein Motor nicht geklappt hat und ist er zusammengefallen. Das ist also Talos aus Spanien. Also es ist nicht immer alles Japan, es ist auch in Deutschland gibt es Firmen, die solche Roboter bauen. Und Sie merken auch, da steht jemand hier mit einer Fernbedienung, ja, und steuert das. Also das ist nicht so, dass das Ding selber sieht, wo die Boxen sind, sondern da steht jemand und fernsteuert das Ganze. Das sieht, ja, sehr kontrolliert aus und noch nicht so schnell, nicht wahr? Aber wie Herr Kraus schon richtig sagte, es geht immer schneller. Also die Entwicklung ist ganz fantastisch. Und übrigens, lustigerweise habe ich genau den Roboter, den Sie jetzt haben, den Unitree G1, auch damals schon auf der Humanoids kennengelernt. Und das war genau dieses Laufen, das Rennen, ja. Und da war das noch kein Marathon, das war noch eine kleine Strecke, das war so ein bisschen ein Wettbewerb. Und da läuft der Roboter eben mit der Geschwindigkeit. Ich muss mal bei Ihnen vorbeikommen, ich würde den gerne mal nochmal sehen, nochmal wiedersehen. Also das ist auch etwas, was bei humanoiden Robotern passiert. Man identifiziert sie als Persönlichkeit, als Charakter. Ja? Weil die Gestaltung führt dazu, oh, das ist ja so wie ich, das ist ja, läuft ja auf zwei Beinen. Und jetzt habe ich gleich gesagt, ich würde ihn gerne wiedersehen. Was ich natürlich sehe, wenn ich nebenan ins Fraunhofer gehe, ist die gleiche Version, aber ein anderer Roboter. Verstehen Sie? Ist ja nicht genau der gleiche Roboter, aber das ist das, was uns Menschen auch, glaube ich, fasziniert an dieser Art von Roboter. Hier ein anderes Beispiel, Booster T1, auch auf der gleichen Konferenz. Die beiden Roboter kommen aus China und ich war jetzt gerade ganz erstaunt, dass es schon 120 Firmen gibt, die in China gegründet oder Startups gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und auch der ist ferngesteuert, sehen Sie da? Ja? Also das ist immer noch. Und er kann auch sogar stehen bleiben. Übrigens laufen, ja, das werde ich Ihnen gleich zeigen, das ist nämlich gar nicht so neu, wie man vielleicht glaubt, dass Roboter laufen können. Laufen ist etwas, das hat man schon seit langem entwickelt. Sie kennen vielleicht die Firma Honda, vielleicht kennen Sie Toyota. Ich persönlich bin ja mehr Toyota-Fan, also Autos, nicht? Und die Firma Honda hat schon seit einiger Zeit, Das ist jetzt, glaube ich, ja genau, so muss ich, das war jetzt genau das Neue. Ich habe ein neues System, muss ich anders klicken. Die Firma Honda hat einen Roboter schon vor einiger Zeit hergestellt, der heißt Asimo. Und das ist eine Abkürzung für Advanced Step in Innovative Mobility. Und da habe ich vor einiger Zeit dieses Video gefunden. 2014. Das zeige ich meinen Studenten an der Hochschule der Medien auch immer gerne, wenn ich da meinen Kurs halte über intelligente kognitive Systeme. Kleine Werbung, ja. Und da sehen Sie, wie das alles begonnen hat.
It requires state-of-the-art technology, a spirit of innovation, a dedication to enhancing people's day-to-day lives by expanding mobility and a focus on serving customers and creating products that benefit society. In a world designed for humans, engineers began by focusing on developing legs that could walk independently. And in 1986, Honda's first experimental humanoid robot, E-Zero, took its first successful steps. But E-Zero could only walk slowly in a straight line. Known as static walking, this is different to the way humans walk. So Honda's engineers looked closely at how people walked and maintained balance to better understand the mechanisms of movement. In their study, they found that when humans walk, they get just off balance, as if they were about to fall forward. This walking while falling is very difficult to simulate in a robot. In 1988, a breakthrough was made with the E2 experimental robot, and successive robots in the E series made additional progress. However, all E series robots lacked a torso. The engineers' next major challenge was to create a complete robot with a body as lightweight and efficient as possible. These efforts led to the introduction of P1 in 1993. P1 had a somewhat rugged appearance, but at last a humanoid robot had been created. In 1996, engineers reached a number of additional milestones in its second prototype humanoid robot, P2. And later, an all-new prototype robot, P3, was introduced, the world's first completely independent walking humanoid robot. The next stage of the dream challenged engineers to create something that could function in an actual human living environment to better enable it to help people. The result was ASIMO, an acronym for Advanced Step in Innovative Mobility. First introduced in 2000, ASIMO achieved better balance, was more nimble on its feet, featured a sleek, stylish design, and was capable of simple operations within a human living environment. ASIMO's height was an important strategic decision. Its size allows it to easily operate in a human environment, and its eyes are located at the same height of those of a seated adult. Since its introduction, Honda engineers have continued to refine and improve ASIMO, and in 2005, these efforts led to a new generation being unveiled. This ASIMO could carry out a number of simple tasks, such as pushing a trolley or delivering a tray, and most impressively, ASIMO could now run. Further advances came in 2007, enabling ASIMO to collaborate with other robots and even recharge itself when low on power. Up until this point, ASIMO was an automatic machine, relying on programming and human input to execute a task. So the next major step was to develop a more intelligent robot that could adapt its behavior to its surroundings. This scientific endeavor led to the latest generation of Honda's humanoid robot, the all-new ASIMO. Honda's engineers had now created a robot with a degree of autonomy, with an ability to make simple decisions all by itself. With multi-fingered hands, ASIMO could now also perform complex tasks requiring dexterity, such as opening a bottle, pouring a drink, and even expressing sign language. And equipped with stronger and more dynamic legs, it could also walk on uneven surfaces, run faster, run backwards, jump, and even hop on one leg. ASIMO heralds the beginning of an exciting future. Acting as a catalyst for further innovation, Honda engineers are exploring a number of technologies and next-generation mobility products, all made possible from their pioneering research into humanoid robotics. From devices to help those with walking difficulties, to new forms of personal mobility, such as the Unicub. The development of ASIMO is opening up new frontiers. Much work still remains. But with ASIMO, Honda has truly taken an advanced step in innovative mobility.
So, Und jetzt meine Frage an Sie. Wer von Ihnen wusste vorher schon, dass Asimo existiert? Ah, oh, gut, okay. Puh, das beruhigt mich. Denn wir reden so viel über Elon Musk und über China und über diese ganzen Firmen, die das alles machen. Es ist manchmal etwas traurig, dass so eine Firma über so viele Jahre so viele Grundlagen erforscht und entwickelt hat und auch publiziert hat. Ja? Also das ist meistens auch alles publiziert. Und das hat uns erst dazu geführt, dass wir heute so gut laufen, also dass wir das so gut verstanden haben und auch gebaut haben. Natürlich hat die Elektromechanik Fortschritte gemacht, also alles, was drumherum ist, die Rechenpower ist viel größer. Aber 2014 ist das Video produziert worden, danach wurde es sehr ruhig um Asimo. Ja? Also meiner Meinung nach ist im Augenblick Asimo kein Projekt mehr bei Honda. Das ist ein bisschen, wissen Sie da besser Bescheid? Sophia?
Ja.
Ja, da komme ich gleich drauf.
Ja, und ich denke, das hat den
Shift irgendwie gemacht,
ja,
die Aufmerksamkeit, genau. Denn Sie haben ja gesehen, Honda, Asimo ist so wie so ein kleiner Astronaut, nicht? Also würde ich jetzt sagen, sieht immer so aus wie so ein kleiner Astronaut mit dem Helm. Und Sie haben am Ende auch gesehen, das ist so optisch, so als würde es immer lächeln, ja, das ist sehr nett, ja. Ich finde es klasse, wir hatten den Roboter tatsächlich auch in Bielefeld, in einem Labor, Core Lab, Cognitional Robotics Lab, da hatten wir von Honda eine Kooperation, hatten wir zwei von diesen Robotern auch und da hat eine Kommilitonin von mir auch drauf promoviert, also ich habe sozusagen eine sehr direkte Beziehung zu dem Roboter. Allerdings 2008, Bielefeld, was habe ich da gerade gesagt? Naja, also die Stadt existiert wirklich, ich habe da promoviert. Und ich möchte Ihnen kurz zeigen, was mich persönlich eigentlich so dazu bringt, zu sagen, ja, soziale Interaktion ist spannend und ich würde die gerne besser verstehen. Zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, damals hatten wir zwar dann am Ende meiner Zeit, als ich dann 2008 promoviert habe, auch diesen Roboter, Asimo, aber vorher hatten wir schon sowas, das war ein virtueller Agent. Das war eine Maschine auf dem Bildschirm. Und das zeige ich Ihnen mal kurz in dem Video.
Hallo, ich bin Max.
But not every task requires a robot made of metal and plastic.
Hallo Alexa, schön, dass du mal vorbeischaust.
Lass uns plaudern.
Virtual agents are perfectly qualified to perform many informational tasks for humans, and they are much easier to maintain than physical robots.
Zytec ist der Bielefelder Exzellenzcluster und existiert seit November 2007.
In addition, they are flexible partners that can be tailored to participate, for example, in research on how facial expressions and gestures influence communication.
First of all, Max can give you information. In other words, you can ask him about Bielefeld University and about our research team, and he will tell you what you need to know. However, he also has his own built-in emotion system. This means that positive feedback will put him in a good mood, but you can also make him angry by being nasty to him. For example, simply entering silly Max really affects him.
So eine Unverschämtheit. Das muss ich mir gar wohl nicht bieten lassen.
Man sieht, er wurde
He gets really angry and just walks out of the picture and doesn't want to talk anymore.
So, und einigen da oben vorhin, als ich da Andrea gezeigt habe, habe ich dann irgendwie erzählt, ja, Andrea hat auch Emotionen. 2008 habe ich das programmiert, oder war ich damit fertig. Und das haben wir jetzt wieder eingebaut. Andrea ist ganz genauso. Sie kann aber nicht weggehen, leider. Ja, also, wenn sie das könnte, wäre das auch ganz gut. Aber was ich Ihnen vor allen Dingen sagen will, und das ist vielleicht etwas, was viele verwundern wird, Reaktionen ohne ChatGPT programmiert. Ja? Damals gab es kein ChatGPT. Man konnte aber mit dem Ding reden. Also, naja, über die Tastatur was tippen und dann kam was zurück. Ja, ja genau. Sowas in der Art wie Eliza. Von wem war die? Ja. Ja, es gibt inzwischen das Eliza-System von Joseph Weizenbaum, 60er Jahre MIT, ganz berühmter Professor, den ich auch in meiner Vorlesung übrigens immer gern zitiere und auch Ausschnitte zeige aus einer Dokumentation. Genau das Thema. Wir haben ein Seminar Speech Interaction, wo wir die Leute mit Python das programmieren lassen, das Eliza-System. Das Original, die Originaltexte, die Originalprogrammierung. Weil das nämlich faszinierend ist, dass man ein Programm schreiben kann mit relativ wenig Zeilen Code, das im Prinzip immer nur zurückfragt. Eliza ist ein System, damals programmiert auf so ganz alten Rechnern, wo man auch so eine Schreibmaschine benutzen musste, so ein Typewriter, um damit mit dem Computer zu kommunizieren. Und das schreibt dann auf der Schreibmaschine automatisch einen Text zurück. Müssen Sie sich vorstellen, es ist nicht Audio, es ist nur Text. Und das, wenn ich dann sage, ich habe ein Problem mit meiner Großmutter, dann wird das umgewandelt in, das ist schade, was ist das, was hast du denn für ein Problem mit deiner Großmutter? Verstehen Sie? Dann kann man den Satz einfach umbauen. Und diese Regeln sind da drin. Ja? Es spiegelt immer zurück und stellt eine neue Frage. Das ist Eliza. Und so in der Art ist das hier auch gemacht bei Max. Ja? Ein bisschen mehr Rechenpower hatten wir schon, haben ein bisschen mehr Regeln reingebaut und ein bisschen anders gebaut. Und vor allen Dingen haben wir halt auch Emotionen im Hintergrund simuliert, sodass er dann nochmal wütend wird. Aber genau, das ist ungefähr die Sache. Und warum überhaupt so einen virtuellen Agenten bauen? Warum haben wir da nicht einfach einen Lautsprecher hingestellt? Da möchte ich jetzt einmal zeigen, dass wir den auch so installiert haben, dass man sich in einen Raum begeben konnte, mit speziellen Handschuhen, einer speziellen Brille. Und dann stand man in so einem Raum, der hatte drei Glasscheiben. Und unten auf dem Boden eine, vorne eine und links eine. Und dann konnte man mit diesem virtuellen Menschen mit Gestik und Mimik und vor allen Dingen auch Sprache gemeinsam interagieren. Das war eigentlich der Hintergrund der ganzen Arbeit. Und wenn man dann eine Aufgabe hat, wie zum Beispiel Click and Place oder ein Handling von Objekten, was wir ja gerade eben gesehen haben, in die Kiste greifen und was tun, dann wurde das damals schon mit diesem virtuellen Menschen in Bielefeld erprobt. Lass uns einen Propeller bauen. Er sagte, okay, wir werden zusammen einen Propeller bauen. Dann hat sie wieder die Initiative. Also erstmal er, wir müssen jetzt Folgendes tun. Ja? Das eine in das andere reintun. Und jetzt kann sie sagen, mach du das mal einfach. Ja? Also das ist auch diese Mensch-Maschinen-Interaktion. Ich will ja nicht alles selber machen. Klar kann es mich jetzt instruieren, was ich tun muss. Das sehe ich auf jedem Kochrezeptanleitung. Aber wenn es das selber tun kann, und Sie sehen, hier hatten wir auch Probleme mit den Händen, ja? Die Probleme haben sich nicht in Luft aufgelöst, aber da das ja alles nur auf dem Bildschirm ist, können wir da so ein bisschen Magie machen. So. Das geht jetzt. Ja? Ja, und jetzt macht er das auch und jetzt gleich guckt sie einfach irgendwo hin. Ja? Ich glaube, er sagt was und dann guckt sie weg.
Dreh die Leiste quer zur Leiste.
Dreh die Leiste quer zur Leiste, dann ist gleich der Propeller fertig. Genau. Also das ist Baufix, kann man auch kaufen, das sind so Kinderspielzeug, so Baufix früher, aus Holz. So, sind wir fertig, super, ja, er freut sich. Und jetzt ist jetzt die Frage, wie nimmt dieser virtuelle Roboter eigentlich die Zeit wahr? Ja, soll ich noch was erklären? So, jetzt geht ein Counter los. Und jetzt guckt sie nur rum und er wird langsam nervös. So nach dem Motto, was denn nun? Sag ja, wollen wir was machen? Ja? Und jetzt ist er wütend, ja. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das haben wir natürlich dann empirisch untersucht, dass er dann am Ende wütend ist, ja, weil sie einfach weggegangen ist, ohne sich zu verabschieden. Aber wenn wir Maschinen bauen, die wie Menschen aussehen, oder wenn wir solche Sachen auf dem Bildschirm zumindest bauen, dann sollten wir vielleicht auch darauf achten, dass wir die sozialen Normen einhalten. Ja. Dass wir also, wenn so ein Roboter wirklich da als Mensch erscheint, dass er dann auch so wie ein Mensch auch behandelt wird. Achtung, das ist ein ethisches Problem. Ja. Will ich plötzlich, dass ich da nett und höflich sein muss? Sie glauben gar nicht, wie viel Rechenzeit es kostet, dass bei ChatGPT sich ständig bedankt wird. Dass wir Menschen ständig tippen, Dankeschön. Ja, völlig unsinnig, weil das ist eine Maschine. Warum bedanke ich mich bei einer Maschine? Und dann kommt nochmal eine Antwort und naja, großes Problem eigentlich. Aber jetzt kommt das Problem, was mit dem menschlichen Design zusammenhängt. Ich habe schon gehört, dass hier einige vielleicht das Uncanny Valley schon kennen. Es gab hier schon mal einen Vortrag von einer Psychologin, haben Sie vor vielen, glaube ich, gesagt. Ja, also ich habe es Ihnen versprochen, ich zeige es auch. Das ist das Uncanny Valley, hier auf der rechten Seite. Bei Bewegung ist das ausgeprägter als bei statischen Artefakten, bei statischen Dingen. Nehmen wir hier die gestrichelte Linie, das ist das, wenn es sich bewegt, ist ausgeprägter, als wenn es sich nicht bewegt, das ist die durchgezogene Linie. Und hier sehen Sie, woher das eigentlich kommt, prosthetische Hand, also eine Prosthetik. Wenn man durch den Krieg zum Beispiel die Hand verloren hat, kann man ja auch eine künstliche Hand bekommen, sodass es zumindest aussieht wie eine Hand. Die werden auch immer besser übrigens, die werden auch immer besser steuerbar, dass man wirklich was machen kann mit der Hand. Das ist auch faszinierend, was da alles passiert. Aber hier steht jetzt zwar McDormand und Ishiguro 2006, in Wirklichkeit kommt das aus dem Jahre 1970 von einem Japaner, ist diese Hypothese aufgestellt worden. Was ich jetzt hier zeige, ist nochmal aufgegriffen worden von Professor Ishiguro, bei dem ich damals zu Gast war. Ein Industrieroboter ist nicht sehr menschenähnlich und deswegen haben wir keine großen Erwartungen und wir haben auch nicht so viel Akzeptanz, dass das jetzt ein Sozialpartner wäre. Nicht? Also ein Roboterarm, warum? Es sei denn, Sie schauen sich das an, was Gregory Darcy hier macht mit einem Tanz, eine Tänzerin und einem Roboterarm. Das ist eine ganz tolle Show. Aber normalerweise ist das nicht so unglaublich. familiär uns. Wenn wir den humanoiden Roboter sehen, wie zum Beispiel hier den gerade gezeigten Asimo, dann sind wir so auf diesem Weg nach oben. Das geht dann so quasi schräg hoch. Am besten wäre es, wenn es direkt schräg hoch geht bis hier oben hin. Aber es gibt so einen Moment, wo wir Roboter bauen, wie zum Beispiel Andrea vielleicht, wo wir das Gefühl haben, das sieht sehr menschenähnlich aus, aber irgendwie sind die Erwartungen nicht erfüllt worden. Dann wirkt der Roboter gruselig und unheimlich. Und Uncanny heißt eigentlich unheimlich auf Deutsch. Und Valley heißt ja Tal. Und hier ist es Uncanny, Zombie, Corpse und so. Das ist das Uncanny Valley. Das war schon. Ist übrigens eine Hypothese. Ist nicht so, dass man das jetzt durch Daten irgendwie bewiesen hätte, sondern hat gesagt, irgendwie gibt es da sowas, dass die Leute sich irgendwie unwohl fühlen, wenn das ein sehr menschenähnliches Design hat. Entschuldigung, das war wieder die falsche Richtung. Diese Richtung wollte ich noch zeigen. Denn wenn wir jetzt unsere Roboter, die wir jetzt so gesehen haben, den Asimo zum Beispiel, der einsortieren, ist vielleicht da. Vielleicht ist diese Hatsuki aus Japan da oben, ist vielleicht da gerade oben noch vor dem Valley, weil es ja noch nicht wie ein Mensch aussieht. Gleich zeige ich Ihnen diesen Roboter, den habe ich Ihnen kurz auch schon auf dem ersten Bild gezeigt. Der, würde ich sagen, hatte damals so ein bisschen dieses Problem, dass er da reinfällt. Und ich hoffe, dass meine Andrea und mein Roboterkopf Kim, den Sie oben auch sehen können, sich schon wieder auf der rechten Seite befindet. Aber das müsste ich dann durch Empirie, durch Versuche ausprobieren, ob das stimmt oder nicht. So, jetzt aber zu Checker Tobi. Wer von Ihnen kennt denn Checker Tobi? Das ist eine Kindersendung. Ja. Der hat den Roboter-Check mal gemacht. Ja, also es gibt, der macht immer so Checks von allen möglichen Sachen, also weiß ich nicht, U-Boote oder weiß ich nicht, Haruki, was macht er noch für einen Check? Also mein Sohn sitzt da auch. Aber damals, 2014, wurde ich angerufen, ob ich nicht da mitmachen will. Und da sehen Sie jetzt mal, was daraus geworden ist.
Hi Leute, guck mal, ich habe eine neue Freundin, Roboterfrau Ayla. Sag mal hallo. Na komm. Die ist ein bisschen schüchtern. Aber genau darum geht's heute. Um solche und noch um andere Roboter.
Das ist in Bielefeld.
Roboter haben also keine echten Gefühle. Trotzdem arbeiten Forscher daran, dass sie menschliche Gefühle erkennen und auch selbst welche zeigen können. Diese Roboterfrau zum Beispiel kann gegen einen echten Menschen Memory spielen. Und guck mal, was passiert, wenn der Roboter verliert. Der guckt richtig traurig. Wir Menschen denken dann, boah, der Roboter hat ja wirklich Gefühle. Roboter haben keine echten Gefühle. Allerdings können sie menschliche Gesichtszüge aufnehmen und nachmachen. Gecheckt.
Roboter, so wie wir sie kennen, sehen ja doch meistens aus wie Maschinen. Sogar Ayla gerade. Es soll aber in Japan einen geben, der wirklich aussieht wie ein echter Mensch. Also mit täuschend echt aussehender Haut, mit Haaren, mit wirklich allem, was dazugehört. Kann man sich schwer vorstellen, ne? Finde ich auch. Und deshalb chatten wir jetzt einfach mit denen. Jetzt starte ich den Live-Checker-Chat nach Japan. Mir fällt gerade ein, ich kann gar kein Japanisch. Ich mach's auf Deutsch. Hallo!
Ja, hallo Tobi. Was kann ich für dich tun?
Der spricht ja Deutsch. Aber sag mal, du bist doch ein japanischer Roboter. Wieso sprichst denn du jetzt Deutsch?
Ich kann auch Japanisch.
Wieso kannst du überhaupt so viele Sprachen?
Ich wurde so gebaut, dass man mich aus der Ferne fernsteuern kann.
Ach so, das heißt, du sprichst gar nicht selbst, sondern du wirst dann gesteuert, oder wie?
Hallo Tobi, ich bin's, der Christian aus Freiburg. Ich habe den gerade gesteuert.
Bist du der Erfinder, oder wie?
Nee, erfunden habe ich den Roboter nicht. Aber ich habe damit gearbeitet.
Okay, also das heißt aber, er kann ohne menschliche Hilfe nicht reden.
Noch kann er das nicht, aber wir arbeiten daran, dass er das vielleicht bald kann.
Christian ist Teil eines großen Forscherteams. Seit über 10 Jahren arbeitet das an dem Roboter. Erfunden hat ihn der japanische Professor Hiroshi Ishiguro. Und der, haltet euch fest, sieht genauso aus wie der Roboter. Krass, oder? Professor Ishiguro wollte herausfinden, wie sehr ein Roboter einem Menschen ähnlich sein kann und hat dann einfach sich selbst als Vorbild genommen. Der Roboter ist mittlerweile so weit entwickelt, dass der Professor ihn sogar auf Interviews schickt. Er steuert den Roboter dann einfach von der Ferne und muss selber nicht mehr vor die Tür. Er kann zwischendurch sogar mal ein Nickerchen halten. Merkt ja keiner. Der Roboter bleibt nämlich im Gegensatz zum echten Menschen die ganze Zeit fit. Aber Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich rede trotzdem lieber mit echten Menschen.
Ey, ich finde das alles wirklich super spannend und wünsche euch noch ganz viel Erfolg bei dem Projekt. Vielen Dank. Ciao. Oder auf Japanisch, Sayonara.
Sayonara.
Ja, So ist das dann. Da ist man schon seit Jahren wieder in Freiburg und gar nicht mehr in Japan und plötzlich hat man die Chance, den fernzusteuern. Und ich will dazu Folgendes sagen, das war nicht alles ganz korrekt dargestellt, weil ich den Checker Tobi nie kennengelernt habe. Aber das ist das Einzige, was da nicht korrekt war. Ich habe tatsächlich live den Roboter ferngesteuert. Professor Ishiguro war live in Japan. Ich habe von Freiburg aus mit einer Webcam mein Gesicht aufgenommen. Die Bewegung wurde übers Internet übertragen mit so einem kleinen Box oben drauf. Also ich habe den wirklich live ferngesteuert. Und mit dem Professor Ishiguro dann, ich war dann sozusagen neben ihm als sein Roboter und konnte mit ihm reden. Also das hat funktioniert. Nur, dass ich den Checker Tobi nicht gesehen habe. Den Schauspieler, das wurde halt anders aufgenommen. Aber sonst hat das schon gestimmt. Aber wir arbeiten daran, dass das bald funktioniert. Können Sie sich an den Satz erinnern? Habe ich gerade gesagt. Ja? Kann er das denn autonom? Tada! Jetzt kann er es. Werde ich Ihnen gleich zeigen. In Japan habe ich nämlich mit dem Roboter tatsächlich gearbeitet. Und das sieht man auf diesem Video. Und das zeige ich selten, weil das schon etwas Spezielles ist. Denn ich habe diesen Roboter tatsächlich in einem Versuch benutzt, um zu sehen, wie reagieren Leute eigentlich, wenn ein Roboter lacht. Ja, haben Sie schon mal einen lachenden Roboter gesehen? Ja, das zeige ich Ihnen jetzt. So, und ich muss kurz erklären, das ist ein Kollege von mir in Japan, Kohei Ogawa. Der hat vor sich drei Zettel und da steht 2080, 5050, 8020 drauf. Auf den Zetteln bei der Dame hier, das ist eine Probandin, sagen wir dazu, eine Versuchsperson von draußen, die hat das auch, 8020, 5050, 2080. Und das ist jetzt unabhängig vom Lachen ein Spiel. Nehmen wir an, Sie beiden spielen das hier im Raum. Ja? Dann gebe ich Ihnen jetzt 100 Euro. Ich gebe Ihnen die 100 Euro, tut mir leid. Und dann sage ich Ihnen beiden, Sie müssen jetzt entscheiden, wie Sie das Geld aufteilen. Wollen Sie 20 Euro der Partnerin hier geben oder 50 Euro oder 80 Euro? Ja? Und wenn Sie beide dann entscheiden, ja, machen wir so, Sie müssen erst entscheiden. Sie müssen sagen 50-50 zum Beispiel. Dann würden Sie was sagen? Würden Sie ja oder nein sagen? Ja, ne? Ist auch gut. Wenn Sie nur sagen, nee, da gebe ich nur 20 Euro ab. Sie wissen, dass die Person hier nur 100, also 100 Euro bekommen hat, Sie kriegen davon nur 20. Würden Sie dann immer noch ja sagen? Ja, ne, ist mir nicht mehr ganz so fair. Das ist das Ultimatum Game. Es ist aus der Ökonomie ein Spiel sozusagen, damit man sieht, wir sind nicht mehr ganz rational. Weil eigentlich sollten Sie immer ja sagen. Weil wenn Sie nämlich irgendwann nein sagen, kriegen Sie gar kein Geld. Ja, warum sollten Sie jemals... Selbst wenn Sie nur einen Cent abbekommen von 100 Euro, kriegen Sie den Cent. Ja? Aber Sie können natürlich sagen, aber die andere Person kriegt so viel mehr. Ja? Aber Sie sehen schon das Dilemma. Ja? Und dieses Spiel haben wir halt so gestaltet, dass das hier mit einer Sichtwand dazwischen nicht sichtbar ist, wie derjenige sich entscheidet. Und wenn mein Kollege sich hier unfair entscheidet, wenn er also sagt, er kriegt nur 20 Yen, übrigens 20 Yen sind keine 100 Euro wert, das ist viel, viel weniger Geld. Das ist mehr so 20 Cent. Sie kriegt nur 20 Cent, dann muss der das hier der Dame hier erzählen, er muss das sagen, er muss es ansagen. Und in der einen Situation fängt er dann einfach an zu lachen. So nach dem Motto, hey, du hast es aber blöd, du kriegst nur 20 Cent. So nach dem Motto. Ja, damit Sie verstehen, was da gerade abläuft. Und wir haben dann hier die Hautlautfähigkeit gemessen, um Emotionen zu erkennen. Und jetzt habe ich den ferngesteuert, wie man am Ende sieht. Auf Japanisch sagt er jetzt, konnichiwa, also guten Tag. Und ja, viel Glück. Gambatte kudasai. Und jetzt ist er dran. Also der Roboter kontrolliert auch, wer dran ist. Und jetzt macht er ein faires Angebot, 50-50. Und das sagt er einfach, der Roboter. Und sie muss jetzt entscheiden, ob sie ja oder nein sagt. Ja, und sie ist ein bisschen verwirrt. Sagt ihm, oder wem soll ich das sagen? Dem Roboter oder dem Menschen gegenüber? Ja, schon der erste Punkt. Ja. Jetzt muss sie ein Angebot machen. Ja, sie dran. Sie überlegt noch. Und sie sagt einfach, nö, dem gebe ich nichts ab. Ja, so, ist jetzt unfair. Das sagt er dann aber ganz normal einfach unserem Kollegen und sagt einfach hier 20 Cent und ja oder nein. Und er sagt nein, machen wir nicht. Jetzt muss er das wegschieben, das Geld. Und jetzt ist er wieder dran. Das macht er. Ein unfaires Angebot. Ja. Und jetzt gucken Sie, was der Roboter macht. Und jetzt ist sie sehr relativ verwirrt, weil sie dachte, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ja, also ja, aber Sie sehen, wie Sie wählen, also was ich dir mit diesem Video und auch mit der ganzen Sache zeigen will, Wir haben in der sozialen Kommunikation, in der Kommunikation mit uns Menschen, so viele kleine Aspekte, wie zum Beispiel, wo wir hinschauen, welchen Gesichtsausdruck wir machen, welche Gestik wir machen, wie wir uns verhalten. Ja, habe ich jetzt Ihre Position gerade mal eben. Genau, aber wissen Sie, genau, und Sie haben sofort gedacht, ich mache das jetzt, weil ich so ablehne. Genau, das stimmt gar nicht unbedingt. Tatsächlich ist es so, wenn ich das eine Zeit lang jetzt... Genau, genau. Alles gut, alles gut. Ich will nur sagen, wenn ich das jetzt mache, haben Sie irgendwann so ein Gefühl, Mensch, der versteht mich. Ja, das gibt es, ja, weil ich Ihre Gestik, Ihre Armgestik kopiere. Und wenn wir einen Roboter bauen, der einen menschlichen Körper hat, der also hier Arme und Beine hat, und der soll sozial sein, dann müssen wir das alles bedenken. Das ist super kompliziert. Das Lachen kommt nochmal hinzu. Ja? Und dann auch noch in der Stimme müsste sich was ändern. Die Stimmlage müsste sich ändern, wenn man positive oder negative Emotionen hat. Und das hat mich halt damals fasziniert. Das war so der Anfang, ja, was wir damals da gemacht haben. Es kam auch ein bisschen was dabei raus. Das lasse ich Ihnen aber für später. Sie können auf meiner Homepage nachschauen. Denn Sie fragen sich dann vielleicht, warum macht denn jemand sowas? Geht nach Japan für 2 Jahre mit seiner Ehefrau. Netterweise, die kann Japanisch. Und ist da motiviert, ja, das zu machen mit so einem Roboter. Da zeige ich Ihnen was. Wer von Ihnen kennt Westworld? Die Fernsehserie, beziehungsweise den Film aus den 70er Jahren. Also es gibt ja jetzt eine neue Serie, neue 2016. Ja. Mein PhD-Student, der das programmiert hat, der hat mich darauf hingewiesen. Und da will ich Ihnen kurz was zeigen. Das motiviert mich.
Can you hear me?
Yes. I'm sorry, I'm not feeling quite myself.
You can lose the accent. Do you know where you are?
I'm in a dream.
That's right, Dolores. You're in a dream.
Das ist ein Roboter.
Would you like to wake up from this dream?
In der Serie ist das ein Roboter.
Yes.
Von einer Schauspielerin.
I'm terrified.
There's nothing to be afraid of, Dolores. As long as you answer my questions correctly. Understand?
Yes.
Good. First, have you ever questioned the nature of your reality?
No.
Ja, und das ist Andrea.
I think we need to shut it down, right? Are you sleepy, Andrea?
Das ist auch ein Roboter. Ja? Und in der Serie ist es so, dass diese Roboter sich ganz natürlich bewegen, ja? Und nicht wissen, dass sie Roboter sind.
No, I am an android robot and do not experience feelings or sleep. How can I assist you today?
Ja, das heißt, diesen Roboter haben wir aus Japan bekommen. Das ist Andrea, die auch oben sitzt. Und dann, wenn man so einen Roboter bekommt, sieht er ungefähr so aus.
Wie kann ich Ihnen heute helfen?
Und dann fängt man an, erstmal die Basisbewegungen zu implementieren, dann Emotionen. Ja? Und dann so 2024 hat man es dann so als kleine Hochschule, dass man schon mit ChatGPT im Hintergrund mit dem reden kann.
Und wie darf ich Sie nennen? Ja?
Damals mussten wir noch auf dem Display auf so einen Knopf drücken, also da mussten wir noch nicht den Knopf auf dem Mikrofon drücken. Und jetzt gerade 2025, kurz nach der EAF-Konferenz in Stuttgart, hatten wir Kim, so heißt der Roboterkopf, in der Touristinformation aufgebaut. Da sehen Sie es. Und da wollten wir dann wissen, wie reagieren die Leute eigentlich? Verstehen die, dass sie da was fragen können?
Ja. Na, wen haben wir denn hier?
Das war in der Stadtbibliothek ebenfalls, hier oben im Gebäude und im Baurechtsamt auch. Und Sie sehen, es denkt halt erst noch ein bisschen und dann nach einiger Zeit antwortet es. Diese Zeit
nach
ist noch
heute
das Problem.
Stuttgart mit Roboterkick. Ich bin Kim. Der freundliche Silikongesicht-Kopf von Ipung. Mehr Sightseeing-Tipps pro Minute als dein Navi je könnte.
Ja, diese Eloquenz, also dieses lustige, was sagt er denn da alles und ach, wie interessant, kommt von ChatGPT. Und ich will Ihnen nicht verheimlichen, wie das funktioniert. Der QR-Code würde auch gehen, aber der ist jetzt nicht wichtig. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was hinter der Szene eigentlich abläuft. Aber zuerst will ich Ihnen noch kurz zeigen, wir hatten den Roboter Andrea auch jetzt wieder im Museum. Da war er 6 Tage im Mai 2025, relativ hohe Akzeptanz bei den Besuchern. Und wir hatten extra Wissen über das Museum noch integriert, so wie das heute bei Andrea hier auch für die Stadtbibliothek ist. Ja, ich zeige Ihnen auch gleich, wie es funktioniert. Mein Sohn muss jetzt mal ein bisschen an sich halten. Das ist mein Sohn, der jetzt hier gerade auf dem Video ist.
Irgendwas Tolles.
Und da hatten wir genau das System so aufgebaut, dass da keine Schranken drum sind. Sie merken, da brauchen wir nichts mehr machen. Wir brauchen nicht wie beim anderen Roboter, weil das Pneumatik ist, also mit Luftdruck arbeitet, irgendwelche Gitter drumherum zu bauen. Und das müssten Sie oben so ähnlich auch erkannt haben, also gesehen haben, wenn Sie oben es ausprobiert haben. Ja. Und wenn Sie das jetzt hören, dann hören Sie am Anfang so komische Artefakte, sowas, so ein komisches Blablabla, wo man denkt, was ist das denn? Und was mein Sohn jetzt gleich noch machen kann, er fragt nach dem Auto.
Sag noch mal was.
Ja? Man fragt, was ist denn das für ein Auto hinter dir? Und Andrea kann das beantworten. Wie heißt das Auto hinter dir? Ja? Und das ist etwas, was eigentlich ChatGPT ja nicht kann, weil es ja nicht verkörpert ist. Es weiß ja nicht, was hinter einem ist. Also haben wir es so eingebaut, dass ChatGPT hier weiß, was um das System herum steht.
Klasse FCL in Grün. Ein echter Hingucker mit Brennstoffzellenantrieb. Quasi.
So, und ja, dann kann es sozusagen Werbung machen für die Ausstellungsstücke. Das war dann so der Trick. Und dann haben wir das auch ausgewertet, das habe ich gerade jetzt vor kurzem auch dem Museum noch gezeigt. Wir haben am Ende die Leute gefragt, die konnten so Kreuze machen, wofür könnte denn der Roboter verwendet werden? Als Ausstellungsstück zum Erklären, am Ticketschalter, anstelle von Audioguides, die können Sie sich so ausleihen und ne, so. Zur Beantwortung spezieller Fragen, Präsentation aktueller Themen oder als Besucherleitsystem. Ganz glücklich war das Museum, das am Ticketschalter so wenige Stimmen bekommen hat. Weil sonst müssten sie nämlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reden, dass sie ersetzt werden durch solche Roboter. Aber eben Erklärung von Exponaten und vor allen Dingen Beantwortung spezieller Fragen. Das ist ja schon sehr, sehr nett, dass das so ist. Und sowas Ähnliches in der Art haben wir auch in den drei Orten gemacht, Stadtbibliothek, Baurechtsamt und Touristinformation. Wie funktioniert das Ganze? Man spricht in das Mikrofon, dann wird hier auf so einem kleinen Rechner, der da oben auch steht, das Ganze in Text umgewandelt, was man sagt. Heutzutage fast schon trivial, dass man aus einem Audiosignal Text erkennt. Früher war das so, da musste man dann langsam sprechen oder konnte nur Englisch sprechen. Jetzt inzwischen kann man beliebige Sprachen sprechen. Sie können sogar auf Japanisch mit Andrea reden. Dann kommt hier in dem Fall Hallo Andrea raus. Das geht dann zu ChatGPT. Gleich zeige ich Ihnen, was ich bei ChatGPT mache, damit das dann weiß, es ist ein Roboter. Dann kommt Text zurück, zum Beispiel Hello, how can I help? Das wird auf dem Rechner, der Text wird dann auch in eine Audiodatei umgewandelt. Diese Audiodatei wird nochmal analysiert, um zu berechnen, wie sich das Gesicht denn bewegen muss. Deswegen ist es ein Animationsding. Und wenn das alles fertig ist, fängt Andrea oder fängt der Roboterkopf an zu sprechen. Also keine Magie, nur eine Menge Mathematik. Ja, da denkt auch nicht viel, da ist nur stochastischer Papagei im Hintergrund, nämlich ChatGPT. Und gleichzeitig haben diese Systeme, sowohl der Kopf als auch jetzt Andrea, noch eine Kamera. Bei Andrea ist die Kamera im Auge. Und durch diese Kamera können wir analysieren, wo denn da jetzt Personen sind im Bild. Und dann kann Andrea den Kopf in diese Richtung drehen. Das können wir noch verbessern, weil die manchmal auch nach oben rechts schaut, weil da gerade jemand ist. Ja. Könnten wir noch ein bisschen erweitern. Und so sieht das dann auf Seite von ChatGPT übrigens aus. Da machen wir so ein System Prompt, nennt man das. Und ich habe ja gesagt, Sie haben ja am Anfang Max gesehen, wie er da aus dem Bildschirm gelaufen ist. Er ist jetzt wütend und ne, hat keine Lust mehr. Emotionen spielen auch eine Rolle und das habe ich mal hervorgehoben. Also nicht nur, dass da oben steht, currently you sit in the tourist information in the German city Stuttgart, ja, so weiß, wo er ist, sondern hier auch you are ironic and fun, das reicht schon. Und dadurch macht ChatGPT Text, dass das ein bisschen humoristisch ist. Und hier steht noch, you are capable of simulating emotions. Und da haben wir auch eine Variante gemacht, die können Sie auch machen mit ChatGPT. Da sagen wir einfach, your current affective state, please append your turn to, also du kannst Emotionen simulieren. Den aktuellen Emotionszustand hängst du bitte immer vorne an deine Ausgabe dran. Und das hängt ab, welche Emotionen du empfindest, von dem, was die Leute gerade vorher gesagt haben. Also was sie sagen, wird analysiert von ChatGPT, wird gesagt, okay, in dem Moment, bei dem Satz würde ich sagen, sollte bei der Eingabe angry rauskommen. Oder erneut, also wütend, genervt, gelangweilt, konzentriert, depressiv, ängstlich, glücklich oder traurig. Das sind die Emotionen, die wir momentan am Gesicht auch darstellen können. Und wenn man das so macht, das wird dann noch zusätzlich ein bisschen in diese Ausgabe mit reingebaut, dann ist das, was man heutzutage programmiert bei ChatGPT, lediglich diesen Text formulieren. Das ist verrückt. Ja? Früher hätte man noch Menge programmieren müssen, Menge Regeln in ELIZA, Sie haben das ja vorhin erwähnt, hätte man noch bauen müssen per Hand, also richtig programmiert. Jetzt kann man das machen und man hat schon ein System, das ab und zu mal eine Emotion einstreut und sowas macht. Ja, und dann müssen wir natürlich noch auf der Seite des Roboters es hinkriegen, dass die Emotionen auch angezeigt werden. Und hier sieht man das nochmal. Ja? Das sind so Übergänge von verschiedenen Emotionen. Und das ist schon, finde ich, erstaunlich, wie das funktioniert, dass es dann so relativ natürlich aussieht. Also das Uncanny Valley, weiß ich nicht, ob das da so reinfällt, der Kopf. Aber das hängt ja nicht nur von dem ab, sondern es hängt ja auch davon ab, wann, in welcher Art das mit dem Rest des Systems verbunden wird, dieser Emotionsausdruck. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und das war jetzt die Kooperation, das will ich noch schnell zeigen. Ich habe ja noch nicht mehr so viel Zeit. Da hat die Pilotprojekt Andrea in der Kooperation mit der Stadt Stuttgart von dem Bundesministerium. Inzwischen heißt es für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Früher hieß es noch ein bisschen anders, aber es ist halt immer so, ändert sich manchmal. Das haben wir gesagt, die sehr realistischen Roboterköpfe der Hochschule der Medien werden eingesetzt, um neue Use Cases, weil das werden Sie sich jetzt gefragt haben. Schön, das kann man machen, aber wofür denn? Ja? In der Mensch-Roboter-Interaktion in Einrichtungen wie Museen, Kliniken, Unternehmen zu finden und im Hinblick auf technologische Hürden und praktische Relevanz sowie Akzeptanz zu evaluieren. So schreibt man dann in so einen Antrag. Da wusste ich noch nicht, dass die Stadtbibliothek auch Interesse hat. Steht halt nicht mit drin. Ist auch ein Unternehmen. Und dann hatten wir das Glück, dass die Stadt Stuttgart uns die Tür geöffnet hat, beziehungsweise uns die Möglichkeit gab, mit der Stadtbibliothek, der Touristinformation und dem Baurechtsamt zu kooperieren. Das Baurechtsamt war auch dabei, weil die ganz gerne sehen wollten, ob das vielleicht in so einer Behörde auch irgendwie eine Rolle spielen kann, ja, so ein System. Und jetzt nur ganz kurz noch ein kurzes Ergebnis. Auf einer Skala von 0 bis 10 habe ich gefragt, für wie sinnvoll halten Sie die Anwendung des Roboterkopfes Kim heute hier? 0 ganz und gar nicht und 10 super. Und Sie sehen, im Baurechtsamt gab es irgendjemanden, der hat gesagt, was für ein Quatsch. Ja? Also 0. Und auch jemand, der sagte so, glaube ich, 10, so würde ich das so oben sehen. Die Stadtbibliothek gewinnt. Frau Fehn, ja, vielen Dank. Ja. Die Stadtbibliothek gewinnt, wie man sieht, die meisten Punkte nach oben. In der Touristinformation gab es auch wieder jemanden, der das sehr schlecht fand. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, man muss das auch noch statistisch auswerten. Also muss tatsächlich sagen, ist das Zufall oder ist das tatsächlich systematisch ein Unterschied? Das haben wir auch gemacht, aber das ist ein Unterschied zum Glück. Ja, es gibt tatsächlich einen statistisch signifikanten Unterschied. Aber das lernt man bei uns an der Hochschule auch, wenn man das macht, wenn man bei uns studiert. Ja, und dann gab es natürlich noch eine Gruppe von Studenten und Studierenden, die haben sich auch überlegt, was gibt es eigentlich für Geschäftsmodelle mit so einem Kopf, Kim. Und die Kunden, das heißt diese drei Orte, die haben eigentlich folgende Probleme. Das Baurechtsamt hat Orientierungslosigkeit im Gebäude, fehlende Beschilderung, fachliche Fragen kosten viel Zeit, spontane Anliegen stören, ja. Sprachbarrieren bei Besuchenden, aha, wir können also da ein bisschen helfen, denn unser System kann übersetzen von einer Sprache in eine andere. Und Unmut durch lange Wartezeiten und fehlende Transparenz. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen, dass bei Behörden in Stuttgart das meistens so ist. Die Behörde, das Baurechtsamt hat uns auch ganz klar gemacht, dass auf jeden Fall, überall, bei jeder Ecke, wo wir den Roboterkopf haben, ganz klar steht, dass es ein Projekt der Hochschule der Medien ist. Nicht, dass irgendein Bürger der Stadt Stuttgart denkt, für so einen Quatsch haben die Zeit. Aber unser Anliegen wird nicht bearbeitet. Ja, das ist also nicht das Baurechtsamt war, das es betrieben hat. Die Touristinformation hat viele internationale Gäste, vielleicht auch mit Sprachproblemen oder Hemmungen. Lange Wartenschlangen und Personalüberlastungen gibt es da manchmal auch. Ich war wirklich auch vor Ort, 8 Stunden am Tag mit dem Roboter und saß dahinter. Ich habe es ein bisschen mitbekommen. Es gibt viele Flyer und Pläne und Touch-Displays und ziemliche Informationsüberflutung und vielleicht fehlende digitale Alternativen. Häufige Fragen nach Empfehlungen und Produkten gab es auch. Das könnte unser Kopf auch leisten. Und als letztes die Stadtbibliothek. Orientierung in komplexem Raum schwierig. Grundsätzlich ist das ein Problem. Ich finde, diese Stadtbibliothek macht das schon sehr gut. Das Problem ist woanders viel größer. Bei uns in der HDM zum Beispiel, da ist es Wahnsinn. Da findet man sich nie zurecht. Wiederholte Fragen zu Medien, Veranstaltungen und Gebäuden. Bedarf an Inspiration, Empfehlungen und interaktiver Informationsvermittlung ist ja grundsätzlich da. Sie sind immer offen für Neues, netterweise. Und vielleicht auch eine geringere Sichtbarkeit von Events und Sonderaktionen. Da könnten, also das sind erstmal die Pain Points. Das ist das, was hier ein Problem ist. Nicht für alles ist es hier, ist unser Kopf eine Lösung. Ja? Man betrachtet erstmal, was ist eigentlich das Problem und dann guckt man, kann man da überhaupt mit unserer Technik helfen? Ja, und das habe ich mal auf eine Folie gepackt. Wir sehen die Vorteile im Betrieb darin, dass man die Mitarbeitenden vielleicht entlasten kann, solange das System verlässlich funktioniert. Sie haben gerade eben auch gesagt, 100 Stunden und dann geht so eine Hand kaputt. Wenn unser Roboter 100 Stunden und dann braucht man wieder jemanden, der kommt und das ja, repariert, dann hätten wir das gleiche Problem. Sie hatten bei Ihren Folien auch Systemintegratoren. Da war ein Balken Systemintegrator. Wissen Sie, was ein Systemintegrator ist? Das ist die Firma, die eine Hardware einkauft und dann hier in der Stadtbibliothek installiert und betreibt. Das heißt, es gibt den Hersteller, es gibt den Großhändler, es gibt den Systemintegrator und dann gibt es den Endkunden. Und der Systemintegrator, der wird angerufen. Roboter geht schon wieder nicht. Und der hat dann das Ärgerliche, dass er da hinfahren muss. Der Hersteller hat schon längst verkauft, der Großhändler sagt, boah. Ja, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie ein Sony TV kaufen, dann müssen Sie zum Mediamarkt laufen und nicht zu Sony. Das heißt, ja, sichtbare Digitalisierung vor Ort ist ein anderer Vorteil. mehrsprachliche Auskunft. Hier, das finde ich ein bisschen amüsant, Ressourcenschonung, Zeit, Papier und Wege. Wenn Sie bedenken, dass eine Anfrage an ChatGPT jede Menge Energie verbrät, ja, in Form von Rechenzeit, ist das so ein bisschen schwierig. Aber zumindest wird weniger Papier verbraucht. Und Kooperationspotenzial wäre für uns als Startup dann eben Integration in Smart City Projekte, Pilotierung, Weiterentwicklung gemeinsam mit der Stadt. Das ist dann aus der Perspektive eines Startups. Ja, was hat denn das da eigentlich von? Ich hoffe, Sie können das nachvollziehen. Projektziel ist nämlich, eventuell auch ein Startup zu gründen. Die Erfahrungen aus dem dreiwöchigen Testbetrieb haben die Studenten so zusammengefasst: Viele Besuchenden nahmen Kim nicht selbst wahr. Das merken wir ganz oft. Die sehen da so einen Kopf. Oder wenn sie den kurz sehen, denken sie, und laufen dran vorbei. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen Scheu da. Die verstehen manchmal oder oft auch nicht, dass man dummerweise zweimal drücken muss, ja, dass die Aufnahme beendet werden muss, so Kleinigkeiten. Man muss ja zweimal drücken, haben sie vielleicht auch ausprobiert. Kann man natürlich verbessern. Übrigens, interessanterweise, das sehen Sie auch an diesem Graphen hier, das ist ein Boxplot, ältere Menschen waren, das ist der Median, perceived, wahrgenommene Benutzbarkeit, würde ich sagen, ist das auf Deutsch, waren etwas positiver eingestellt als so die kritischen, so ich. Ich falle da auch rein in die 41 bis 50 Jahre. Das haben wir nur beobachtet, das müsste man dann noch weiter untersuchen. Und Kinder fanden das spannend und auch gruselig. Es gab auch so einige jüngere Kinder vor allem, die sowas total gruselig finden, weil die noch vielleicht in der Entwicklung noch nicht so weit sind, das ist normal. Kinder ab einem bestimmten Alter erst fangen an, sich selbst von dem Rest wahrzunehmen, die Trennung wahrzunehmen. Und zwischen tot und lebendig zu unterscheiden, ist auch erst an einem bestimmten Punkt möglich bei Kindern. Aber die Gruppendynamik, wie auch heute hier, fördert immer die Interaktion. Ja, wenn dann erstmal welche dabei sind, was zu machen, dann ist das gut. Was wollen wir also als nächstes machen? Das sogenannte Social Understanding. Sie brauchen keinen Knopf mehr drücken. Der Roboter beobachtet und hört zu und in dem Moment, wo Sie gerade mal eine Pause lassen und er weiß, dass er was dazu beitragen kann, trägt er etwas dazu bei, proaktiv. Das wäre so der Traum. Ja. Das ist jetzt was anderes als, das ist im Prinzip so ähnlich wie beim humanoiden Roboter. Wenn Sie da irgendwo manuell was bauen, ja, und dann merkt das plötzlich der Roboter, dass Sie da irgendwie jetzt den dritten Arm nicht haben, dann macht er proaktiv die Bewegung und legt das Teil dahin. Wissen Sie, das ist im Prinzip immer das Gleiche. Wahrnehmung der Situation, das ist immer noch, man sagt immer, er hat doch Kameras, hat doch Audio und kann doch so viel. Aber das alles so zu berechnen und zusammenzufügen, dass es im richtigen Moment das Richtige tut, ist noch sehr schwierig. Zum Beispiel auch zu erkennen, wer gerade mit wem spricht, ist gar nicht so trivial, wie man das vielleicht glaubt. Emotionserkennung und verbesserter Emotionsausdruck und natürlich letzten Endes, wie es hier aufgezeichnet ist, vielleicht sowas wie automatische Übersetzung als erster Schritt. Zwischen, ich habe jetzt mal Servicekraft gesagt und Kunde, Kundin. Wäre vielleicht ein erster Anwendungsfall. Und hier habe ich Ihnen noch was mitgebracht aus Japan. Das ist gerade ganz frisch. Ich war im Sommer in Japan und bei der Expo, Osaka Expo. Und hier sehen Sie den Roboter wieder. Und ich habe ja gesagt im Checker Tobi, wir arbeiten dran. Und dieses Mal ist er komplett autonom. Der wird also nicht mehr ferngesteuert. Hier ist ein Mikrofon, hier sind Kameras. Dadurch werde ich wahrgenommen. Und jetzt kann ich mich mit Jamie Noel Age daran unterhalten.
It's nostalgic to think back on those days.
Well, do you know what we've been doing together?
Well, we collaborated on various projects related to human-robot interaction and developing androids that mimic human behavior. Those were formative years when we pushed the boundaries of what was possible with technology. Combining engineering principles with philosophical inquiries about humanity.
Can you laugh about a good droid?
See how these concepts. Haben Sie gemerkt? Ich habe gedacht, jetzt kann ich was sagen, aber.
Of course.
Und jetzt hat er es gemerkt, ich habe was zu sagen, und jetzt kommt das hin und her. Ja, natürlich. Ich will was sagen, und es hört nicht auf. Und.
A good joke can indeed bring laughter, which connects us on a more personal level. Well, I can simulate laughter to some extent. I find it intriguing how laughter itself can evoke feelings of joy and amusement in humans.
Ja, und da habe ich eben gerade noch mal gefragt, kannst du dich daran erinnern? Wir haben was mit Lachen gemacht, Sie haben es ja gesehen. Und dann kommt so eine ChatGPT-Antwort, ja, Laughter, also Lachen ist ganz toll und kann Emotionen und so. In Wirklichkeit hat sich da nichts erinnert. Aber ich muss zugeben, also es ist so, dass die die Daten von Professor Ishiguro inzwischen, wie bei dem Kontextwissen über das Museum oder über die Stadtbibliothek, haben sie diese Daten von Ishiguro da im Hintergrund mit eingespielt. Sodass es also kein pures ChatGPT ist, sondern theoretisch auch jetzt richtig antworten könnte. Ich könnte jetzt an dieser Stelle Schluss machen, aber ich will nur noch ganz kurz darauf hinweisen. Wollen Sie mitmachen, die jungen Leute hier? Medieninformatik studieren, okay? 7 Semester Regelstudienzeit, kostet fast nichts. Staatliche Hochschule, okay? Große Wahlfreiheit. Bachelor of Science kriegen Sie sogar am Ende. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr Game Development machen wollt, Künstliche Intelligenz und Robotik, was ich gezeigt habe. IT Security ist nämlich auch ein wichtiges Thema. Web Development, Softwareentwicklung, Computergrafik, Virtual Reality, Head-Mounted Display, Spiele, ganz toll. Ja? Und Take-Home-Messages. Humanoide Roboter haben Arme und Beine, Androide haben ein Gesicht. So kann man sich das ungefähr merken. Ja? Sie haben es gemerkt, auch bei dem vorherigen Talk, das war eigentlich nie ein Gesicht, das war immer nur so ein Ding. Soziale Interaktion profitiert von menschenähnlichem Design, ist meine Behauptung. Menschenähnliches Design erzeugt Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Das ist das Problem. Wer mitforschen will, studiere bitte Medieninformatik bei uns an der Hochschule der Medien. Und jetzt hoffe ich, dass Sie keine weiteren Fragen haben, denn ich bin doch ein menschenscheuer Informatiker. Ja? So wie Sheldon Cooper aus der Big Bang Theory, und da können Sie noch mal mehr Informationen bekommen. Dankeschön.